Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Das Wesentliche in all diesen Übergängen ist ja, wie bewusst ich sie angehe, wie viel Zeit ich mir lasse.
Wenn ich weiß, dass mir Freiheit, Vertrauen, was auch immer, Transparenz wichtig ist und ich merke schon, dass das vielleicht in den Broschüren da irgendwie steht, aber die Leute, mit denen ich zu tun habe, das gar nicht leben, dann ist das schon mal ein ganz gutes Indiz, dass das vielleicht gar nicht passt.
Was mir aber passiert ist, und das ist so der Klassiker und auch einer der Motivatoren für dieses Buch, ich habe das Feingedruckte einfach nicht gelesen. Ich habe nicht verstanden, ich war so verliebt in diese Rolle und das Paket, dass ich nicht verstanden habe, was denn tatsächlich meine Anforderungen waren.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie gelingt der erfolgreiche Karriereübergang? Für dieses Gespräch habe ich die Beraterin Sabine Gromer und Stefanie Schorb eingeladen. Zu ihrem aktuellen Buch, das im Campus Verlag erschienen ist, Ready for Success, das Praxisbuch für den erfolgreichen Karriereübergang. Morgen ist der Tag, an dem Sie Ihren neuen Job beginnen. Eine Herausforderung auf Management-Ebene, ein Aufstieg auf Ihrer Karriereleiter, ein Umstieg in eine andere Branche. Damit dies gelingt, braucht es lange vor und nach Tag 1 Antworten auf Fragen wie: Was bringe ich für die neue Rolle mit und was noch nicht? Wie gehe ich den Wechsel in meinem und unternehmerischen Sinne am besten an? Auf was muss ich dringend gut vorbereitet sein? Coachin Sabine Gromer und Personalberaterin Stefanie Schorb teilen ihr Wissen aus ihrer langjährigen Erfahrung und vermitteln pragmatisch, wie der Karriereübergang gelingt. Zahlreiche Beispiele aus ihrer Praxis und Gespräche mit erfolgreichen ManagerInnen liefern zudem Einblicke hinter die Kulissen des Führungsalltags. Sabine Gromer ist Inhaberin von Magnolia Tree, einem globalen Boutique-Coaching- und Beratungsunternehmen für Top-Executives mit Sitz in Wien. Nach 20 Jahren an den Finanzplätzen der Welt begleitet sie heute Menschen und Organisationen in Veränderungen und bei der beruflichen Weiterbildung. Stefanie Schorb ist Geschäftsführerin der internationalen Personalberatung Comites Personality Matters mit Sitz in München. Die diplomierte Psychologin sammelt seit über 20 Jahren Erfahrung in der Platzierung, Auswahl, Persönlichkeitsentwicklung sowie intensiven Karrierebegleitung von ManagerInnen. Und nun freue ich mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Sabine und liebe Stefanie.
Hallo Danny.
Hallo Danny, wir freuen uns sehr, bei dir zu sein heute.
Super. Ich habe nur ein, zwei Worte bisher für euch gefunden für das Intro, aber vielleicht würdet ihr euch kurz vorstellen und uns sagen, wie ihr die Menschen geworden seid, die ihr heute seid.
Sabine, startest du?
Nee, ich warte auf dich. Das ist eine super Frage, Danny, weil das ist so ein bisschen eine Interviewfrage, die Stefanie Kandidatinnen und Kandidaten stellt. Deswegen ist die großartig.
Sehr geschickt. Okay, dann starte ich mal. Ich bin Stefanie, 52 Jahre, seit über 25 Jahren unterwegs in der Platzierung, Entwicklung und ja, Begleitung, Beratung von vor allem Führungskräften. Ich sage immer, ich bin mit den Führungskräften gewachsen. Ich habe begonnen, in einem Großkonzern die Nachwuchsgruppen zu betreuen und heute darf ich das mit Vorständen machen. Also ich habe mich sozusagen mit meinen Klientinnen weiterentwickelt. Das vielleicht in der Kürze. Von der Ausbildung her bin ich Psychologin mit einem stark betriebswirtschaftlichen Hintergrund und aber immer wieder sehr vielen Fortbildungen, nicht nur im Leadership und Change, sondern auch in der Therapie in der Tat, was den einen oder anderen verwundert, wenn man so lange im Management unterwegs ist.
Sabine.
Ja, und bei mir, Würde ich sagen, es ist natürlich eine sehr spannende Frage. Wie bin ich zu dem Mensch geworden, der ich heute bin? Da gibt es ja wahnsinnig viele Geschichten und wahnsinnig viele Facetten. Ich glaube, für unser Autorinnengespräch ist wahrscheinlich die Liebe zum Menschen sehr relevant. Und die hatte ich schon sehr früh als Kind entwickelt. Ich wollte auch schon sehr früh immer mit anderen Kindern oder mit anderen Menschen gemeinsam etwas gestalten. Und mich hat dann, als ich verstanden habe, dass da noch mehr ist als das, was man sieht, die Psychologie wahnsinnig interessiert. Und ich habe sehr früh angefangen zu reflektieren. Also, was sind Gedanken, was sind Motive? Und das hat sich eigentlich sehr stark in meinem Leben fortgeführt und weitergesetzt. Nichtsdestotrotz war es mir sehr wichtig, ich komme aus einer sehr patriarchalen Familie, erstmal so viel Karriere, wie ich nur kann, zu machen und so schnell wie möglich. Und deswegen habe ich eine sehr wesentliche Zeit meiner beruflichen Laufbahn an den Finanzplätzen der Welt verbracht, in der Finanzwelt. Das erschien mir damals der schnellstmögliche Weg, um dieses Ziel zu verwirklichen. Und habe also in Parallel, so wie Stefanie, mich weitergebildet im Bereich Psychologie, Coaching, Beratung. Und heute, nach einer sehr verdienten Auszeit, finde ich, und einer sehr wichtigen Auszeit für mich, auch in meiner Weiterentwicklung und in meiner inneren Ausrichtung, habe ich ein Unternehmen gegründet, das Menschen begleitet in ihren Wachstumsprozessen. Ich bin also so ein bisschen wieder zurück an eine innere Wurzel und empfinde das als Berufung viel mehr als Beruf.
Mhm. Ihr habt in euren Nachwort oder in Schlussworten auch ein bisschen geschrieben, wie es zu dieser Idee des Buches kommt. Vielleicht lasst uns noch ein bisschen teilhaben. Was hat euch dazu inspiriert, ein Buch über erfolgreiche Karriereübergänge zu schreiben?
Also wir saßen tatsächlich in Wien beim gemeinsamen Abendessen und hatten uns unterhalten über Problemstellungen, die wir beide sehr häufig in unseren Praxen sehen und die uns auch sehr beschäftigen, weil sie sehr oft Menschen zu tiefen Prozessen führen, aber gleichzeitig natürlich das auch oft sehr schwierige Situationen in Ausgangslagen sind. Und das waren dann unter anderem auch diese Karriereübergänge, die wir natürlich wahrscheinlich allein schon durch unsere Arbeit oft nicht im Erfolg sehen, sondern eben oft auch, wenn es schief geht. Und was es bedeutet für die Organisationen, aber auch für die Menschen, die durch so einen Karriereübergang gehen. Und wir hatten beide das Gefühl, es gibt eigentlich zwar Literatur, aber nicht mehr zeitgemäße Literatur, die einen individuellen Blick auf den eigenen Lebensweg erlaubt und auch Impulse gibt, um gute persönliche Entscheidungen zu treffen, die sinnstiftend sind für den Augenblick der Personen, in denen sie sich befinden. Und wir fanden auch, dass dieses Thema ein so wesentliches ist, dass es viel mehr Augenmerk verdient. Und ganz abgesehen davon wollten wir ohnehin gemeinsame Projekte machen und hatten auch schon in die Richtung gemeinsame Seminare angeboten. Das Thema lag also so ein Stück weit, würde ich sagen, auf, oder? Was meinst du, Stefanie?
Absolut. Und wichtig war uns vor allem dabei, das nochmal in ein Buch zu gießen, sage ich mal deshalb, weil wir immer so das Motto haben, Karriere macht man selbst. Und was uns ganz wichtig ist, ist einfach diese Eigenmacht zu stärken der Menschen. Selbstverantwortung und Eigenmacht ist uns wichtig. Und wir sind trotzdem noch überzeugt, dass ein Coach oder ein Berater als Begleitung für so Karriereübergänge sicherlich mehr als sinnvoll ist. Aber als erstes sollte eben auch mal ein Buch dafür sein, dass man da schon mal, den Beginn machen kann.
Mhm. Sabine hat gerade gesagt, es hat sich etwas geändert bei den Karriereübergängen. Was hat sich verändert?
Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen, weil wir im Buch gehen wir sehr differenziert auf unterschiedliche Karriereübergänge ein. Da musst du jetzt gleich Sabine nochmal fragen, was sie da genau gemeint hat. Aber was wir ja machen, wir dröseln wirklich unterschiedliche Übergänge auf und unterscheiden eben auch, dass ein interner Aufstieg zum Beispiel als Übergang was anderes ist, als wenn ich das Unternehmen wechsle oder die Branche wechsle oder ins Ausland gehe. Das ist uns einfach wichtig. Da gibt es unterschiedliche Erfolgsfaktoren und auch unterschiedliche Fallstricke. Und auf die gehen wir im Buch dann nochmal dezidiert ein. Ich weiß nicht, ob Sabine, aber sagt sie vielleicht gleich noch was dazu, eher meinte, dass Karrieren natürlich heute unter Umständen oder häufig etwas fragiler sind, dass es nicht mehr die Karriere gibt, also wir machen 20 Jahre beim Bad Daimler unsere Karriere, sondern dass Karriere im Verlauf von Lebenszyklen auch stattfindet und wir uns darauf viel mehr einstellen müssen, abgesehen davon, dass wir einen Markt und eine Gesamtgesellschaft haben, die ja auch sehr im Wandel ist.
Und das ist es genau der Punkt, Stefanie. Ich finde, das ist so spürbar und greifbar. Ich glaube, es gab bis vor einigen Jahren sehr gut gehbare Schablonen oder Wege, die sehr klar waren. Das sind so diese klassischen, wir schreiben es im Buch als Kaminkarrieren. Das heißt, ich bin in einem Konzern und beginne dort und höre dort auch irgendwann auf und hangle mich so entlang an den unterschiedlichen Rollen, die mir angeboten werden oder für die ich mich bewerbe. Ich bleibe aber sehr loyal in einem System und das System ist auch mir gegenüber sehr loyal. Durch die Geschwindigkeit sowohl der Anforderungen, die sich deutlich schneller verändern jetzt, als es früher der Fall war, aber auch durch die Geschwindigkeit der Anforderungen, die von außen kommen, an Personen und natürlich auch an die Unternehmen und auch ein Stück weit durch die Digitalisierung gibt es eine viel höhere Flexibilität, die gefordert wird von beiden Seiten. Und dadurch gehen diese alten Karrieremodelle und diese sehr gut geübten Schablonen in der Regel nicht mehr auf. Es gibt sie immer noch. Es gibt Menschen, die immer noch 30, 35 Jahre beim selben Konzern sind und damit auch sehr erfolgreich sind. Aber es ist nicht mehr die Norm.
Was würdet ihr sagen, sind die verbindenden Charaktereigenschaften von Leuten, die Karriere machen? Wir dürfen vielleicht auch noch ganz kurz den Begriff Karriere hier für diesen Podcast nochmal definieren, weil man könnte ja auch sagen, private Karriere, Ehrenamtskarriere etc. Ich glaube, wir beziehen uns ja in unserem Gespräch heute vor allem auf den beruflichen Aufstieg. Seht ihr das genauso?
Ja und nein. Also für mich hat der Karrierebegriff wirklich einen sehr individuellen Aspekt. Auch natürlich haben wir alle im Kopf, was Karriere so heißt. Ja, also genau, ich steige auf in einem Unternehmen, ich steige um, aber dann letztendlich habe auch wieder eine verantwortungsvollere Position, vielleicht mehr Leute, mehr Status, mehr Gehalt auch. Uns ist schon auch wichtig, dieser individuelle und subjektive Aspekt. Also Karriere ist für den einen nochmal was anderes als für den anderen. Ja? Es gibt Leute, für die ist Karriere auch, dass sie unterschiedliche Themen und dazu gehört auch ein Familienleben oder ihre Hobbys oder irgendwelche Interessen, dass sie das auch leben können und trotzdem erfolgreich sind. Also so eine, wie soll ich sagen, eine Balance zwischen unterschiedlichen Themen, Lebensthemen. Und deshalb, ja, wir reden hier sicher über berufliche Karriere, aber wir wollen das nicht mehr so eindimensional betrachten, weil wir auch nicht glauben, dass das zukunftsfähig ist.
Das wäre tatsächlich nochmal eine ganz spannende Perspektive, die selten oder die wenigsten Menschen haben ja Einblicke in solche Top-Executive-Karrieren. Was ist das, was erwartet wird von solchen Persönlichkeiten? Was ist das Anforderungsprofil?
Du meinst jetzt für eine Top-Karriere oder für eine Spitzenposition?
Genau.
Ja, also ich glaube, da, das müssen wir gemeinsam sammeln, weil auch da streiten sich die Geister. Also früher war das ja bestimmte Studiengänge, sage ich mal, in der Kombination von, ich habe eine der großen Beratungen von innen gesehen oder ich war Vorstandsassistentin mehrere Jahre, also nahe an der Macht, etc., etc. Also da gibt's ja ganz viele Studien. Aber du hast ja mehr nach den persönlichen Eigenschaften gefragt. Mhm. Und was wir immer wieder feststellen, ist schon ein hohes Maß an Mut und auch Risikobereitschaft, aber eben auch der ganz klare Wille und die Motivation, eine Extrameile zu gehen. Und wahrscheinlich auch immer wieder sich auch nicht so schnell entmutigen zu lassen, sondern ein hohes Maß an Frustrationstoleranz, ein hohes Maß an Resilienz und auch Antifragilität, wie wir es im Buch beschreiben, all das sind sicher Eigenschaften, die ich oder die wir als wichtig erachten, aber auch die Fähigkeit, Leute mitzunehmen, zu überzeugen und eine Community zu haben, die einfach auch an mich glaubt, die mir das auch zutraut.
Inwiefern wandern Teams mit? Das heißt, wenn ich jetzt einen Vorstand mitnehme, inwiefern hat er noch so einen Staff im Hintergrund, den er mitnehmen möchte?
Also es gibt Leute, die ja ganz bewusst Leute nachziehen immer. Und wir schreiben so schön in den 10 Punkten, wie man definitiv scheitert. Also eigentlich ein ganz klarer Hinweis, das nicht zu tun, dass man eben nicht seine Leute mitnimmt und mitzieht. Dennoch ist das gelebte Praxis bei einigen Leuten, dass sie, wie soll ich sagen, sehr vertrauensvolle Menschen in die nächste Position mitnehmen, wenn das geht. Das ist ja auch gar nicht immer möglich, aber so einzelne, da wird das gerne gemacht. Es ist aber sicherlich gefahrvoll und deshalb kommt es bei uns auch unter den Punkten vor, die man nicht machen sollte, dass man da gleich sein ganzes Team mitzieht, sondern man sollte natürlich auch versuchen, mit den Leuten, die da sind oder eben die, die man sich neu aufbaut, ein schlagkräftiges Team zu formen.
Sabine, möchtest du noch?
Gerne, ich würde vielleicht so eine Kombination machen aus den 3 letzten Fragen, die du gestellt hast. Es kann absolut Situationen geben, in denen es sinnvoll ist, dass ich mein Team mitbringe. Ich denke da an Ziele wie einen Börsengang zum Beispiel und ich habe ein vertrautes Team oder aber ich soll einen neuen Bereich aufbauen und ich bringe die Kompetenz mit. Das ist absolut möglich und sinnstiftend und gleichzeitig warnen wir davor, weil es natürlich immer sehr viele Gefahren birgt, die Stefanie, finde ich, da auch schon gut wirklich aufgezeigt hat. Denn es bedeutet ja nicht, dass ich zwar in der Sache nicht stark bin, aber in die Kultur mich gut eingliedere. Es gibt natürlich auch manchmal diese Herausforderung, dass ich dann ein Gefälle schaffe von Vertrauen. Und das an sich ist am Anfang gerade auch nicht sehr geschickt. Von den Eigenschaften her ist es ja bei mir anders. Ich arbeite also anders als in dem Sinne, dass ich kein Profiling mache zum Beispiel und mir überlege, welche Personen passen jetzt gut auf die Positionen, sondern ich berate im Hintergrund, wie Stefanie eben manchmal auch, meine Klienten in Richtung, entweder wie halten sie sich in der Rolle oder wie bewegen sie sich weg oder aber wie bekommen sie die nächste Rolle. Und da finde ich gerade diese Top-Positionen, über die du gesprochen hast, da finde ich es einfach sehr wichtig, dass wir ein bisschen Schach spielen. Also ich glaube, es ist schon eine wesentliche Fähigkeit, mich strategisch zu positionieren, das System gut zu kennen, das gesamte Feld Gruppendynamik, das wir sehr, sehr tief aufgearbeitet haben in dem Buch. Und wir hätten noch, glaube ich, 50 Seiten mehr gehabt, Stefanie, wenn ich mich nicht täusche, ja. Weil es eben wahnsinnig wichtig ist, dass ich das System gut röntgen kann und gut verstehen kann, wer wirklich Machtzentrum ist und wer nicht, welche Allianzen ich brauche und welche nicht, welche Positionierung, welche Sichtbarkeit. Es gibt in jeder Situation oder alles, was so standardmäßig Aussagen sind, fällt mir immer automatisch gleich eine Situation ein, wo ich sage, Moment, in der Situation wäre das sehr ungeschickt. Zum Beispiel, wenn du das Thema Sichtbarkeit nimmst, ja, auf sozialen Medien. Oder aber, wenn du sagst Durchschlagkraft. Wenn ich in einem Familienbesitzunternehmen agiere und ich möchte auf oberster Ebene, dann ist vielleicht meine Durchschlagkraft nicht das Wesentliche. Sondern das Wesentliche ist, wie kann ich die Vision der Familie umsetzen, zum Beispiel. Also, deswegen finde ich, ist es so wahnsinnig schwierig, diese Kategorisierungen vorzunehmen, und das ist auch einer der Punkte, an denen Stefanie und ich so sehr deckungsgleich sind, dass wir wirklich versucht haben, ein Buch zu schreiben, das hoffentlich Impulse gibt für die konkrete Situation und inspiriert für die konkrete Situation und anleitet, wirklich gut in die Diagnostik zu gehen, sowohl vor der Entscheidung, aber auch in dieser Position. Deswegen entschuldige ich bitte meine lange Antwort dazu. Aber dieser Satz, it depends und it's complicated, finde ich, passt einfach wahnsinnig gut auf die heutigen Karrieren. Und ich glaube, dass viel, was Menschen vorher in den Erfolg gebracht hat, einfach nicht mehr das ist, was gesucht wird. Ich kenne wahnsinnig viele Managerinnen und Manager, die sehr viel Zeit aufwenden für mentale Gesundheit. Dass Themen wie ein langes, gesundes Leben, also Longevity, sehr, sehr wichtig sind, die sehr bemüht sind, ihren Schlaf zu messen, zum Beispiel, die sich versuchen, gesund zu ernähren. Es geht so ein bisschen mehr in die Richtung von einer inneren Motivation wie ein Spitzensportler und eine Spitzensportlerin und gleichzeitig auch ein Umfeld, das die Performance so stärkt, wie diese Athletinnen und Athleten das tun müssen. Und da ist ja ganz faszinierend, Stefanie arbeitet ja schon seit Jahren zum Beispiel mit Zen, also in einem Zen-Kloster, mit Zen-Techniken und Meditationen. Und ich glaube, das ist etwas, was heute relevanter ist denn je.
Ja, finde ich super spannend. Ich sitze gerade an einem Herausgeberbuch zum Thema New Work und Resilienz. Und ja, Stefanie hat es ja eben schon gesagt, nämlich das Wort Antifragilität, was so ein bisschen, ich sage mal, komplementär erschienen ist zur Resilienz. Vielleicht könnt ihr ein bisschen was dazu sagen, was hinter dem Konzept der Antifragilität steht und wie es auf Karriereübergänge anwendbar ist.
Ja, sehr gerne. Also ich muss erstmal mich outen, Danny. Ich mag weder das Wort Resilienz, noch mag ich die Resilienzbewegung sehr gerne. Und auch ich dusche tatsächlich täglich kalt und verfluche mich jedes Mal dafür. Warum mag ich es nicht? Und warum hat es mich so erleichtert, von Taleb sein Buch in die Hände zu bekommen? Das heißt Antifragilität. Ich muss mich auch outen. Ich kann seine Bücher nicht ganz durchlesen. Ich habe immer das Gefühl, ich brauche ein Wörterbuch nebendran. Aber die Ideen finde ich genial und die Essenz daraus finde ich genial. Und diese Essenz und die Abgrenzung zur Resilienz ist schlicht: resiliente Systeme bedeuten, sie sind widerstandsfähig. Das bedeutet, sie halten Stress aus, sie bleiben in der Essenz aber unverändert. Ich habe vor kurzem bei einer Keynote so Hüpfbälle, kennt ihr die noch, so Gummibälle ausgeteilt, um das zu zeigen. Ja? Also das ist robust und Resilienz und es gibt ein Bounceback, wunderbar. Aber an sich fehlt mir da was ganz Wesentliches. Und das Wesentliche habe ich gefunden in der Antifragilität, denn antifragile Systeme widerstehen nicht, sondern sie werden stärker durch Stress. Sie adaptieren sich, sie passen sich an, wie unsere Muskeln zum Beispiel oder unser Immunsystem. Und dieses Konzept von so einem Ökosystem eigentlich, das sich flexibel anpassen kann, das Lösungswege findet, wie ein bisschen ein Wasser, ja, das sich so seinen Weg findet, das finde ich sehr stimulierend und sehr spannend, gerade in Zeiten von generativer KI und gerade in Zeiten von hohem Wechsel, von sehr vielen Strömungen, die täglich auf uns einprasseln. Deswegen Antifragilität ist wirklich die Idee, dass manche Systeme stärker werden, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Und das ist auch der Test der Antifragilität.
Ich hatte letztens noch eine spannende Diskussion mit einer Autorin und dann ging es um die Komfortzone. Und sie hat gesagt, ja Mensch, warum soll man immer die Komfortzone verlassen? Warum soll man sich immer dem Stress aussetzen? Es ist da gar nicht so verkehrt, einfach mal in der Komfortzone zu bleiben. Und man kann ja auch da wachsen. Wie seht ihr das? Muss man die Komfortzone verlassen, wenn es um berufliche Weiterentwicklung geht?
Man muss sie nicht immer verlassen und nicht stetig. Also man kann auch in der Komfortzone. Das ist ja dann so wie wirklich Enrichment oder irgendwie im Job wachsen. Aber für die großen Entwicklungen muss man sie verlassen, immer wieder. Ich glaube, das ist einfach ein ganz, das ist wie ein psychologisches Prinzip.
Ja, also ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen, ich kenne einen Geschäftsführer, der dann mal alle Bereiche seines Unternehmens als, ich sag mal, Bereichsleiter geführt hat. Es gab auch so einen Quality-Bereich, der lag ihm jetzt nicht so, das hat ihm jetzt nicht viel Spaß gemacht, aber gewachsen ist er trotzdem dran und von daher teile ich das schon so ein bisschen allein, um zu wissen, wo es Bewegungen in Unternehmen, in Organisationen gibt, glaube ich, ist es ganz hilfreich. Aber ich glaube auch, wenn man sich dauerhaft außerhalb seiner eigenen Komfortzone bewegt, dass es für die mentale Gesundheit nicht zwangsläufig förderlich ist.
Absolut. Und weißt du, Danny, was ich da auch denke, ist, wenn wir zu lange in der Komfortzone bleiben, wird unsere Komfortzone kleiner.
Ja. Ja.
Ich glaube wirklich, dass unsere Kompetenz abnimmt, wenn wir uns nicht fordern und fördern. Und das ist so ein essentieller Gedanke, finde ich da. Gleichzeitig sprichst du aber jetzt auch mit jemandem, ich hatte zwischen meiner Finanzzeit und der Gründung des Unternehmens 1,5 Jahre Auszeit und ich habe es absolut genossen, alle Folgen der Schwarzwaldklinik zu sehen. Ja? Ich habe also wirklich so genossen, auf dem Sofa zu liegen und wirklich nichts zu tun, auch nichts Sinnvolles zu tun. Und ich fand es auch so wohltuend, diese Retro-Zeit. Es hat mir einfach wahnsinnig gut getan. Also ich glaube, es braucht einfach beides. Und es braucht gute Auszeiten, denn wenn wir uns die Auszeiten nicht nehmen, dann holt uns das früher oder später ein. Ich wäre zum Beispiel heute nach München eigentlich geflogen. Ich wäre jetzt 3 Tage in München gewesen und musste aus gesundheitlich-körperlichen Gründen die Reise absagen. Und der Grund ist ganz einfach, dass ich mich zu sehr verausgabt habe. Und dieses Spüren, das ist schon auch ein Weg für mich. Also wann brauche ich eine Auszeit, bevor es mir mein Körper heftig signalisiert? Also ich glaube, es braucht schon beides. Nur ich glaube, zu lange in einer Komfortzone bleiben macht uns schlechter. Und träge, ja. Genau.
Träge, ja. Und auch wahnsinnig unspannend. Also raus aus den Komfortzonen zu gehen, hat ja auch immer sehr viel mit Neugier und mit Experimentieren und auch mit ganz viel Erleben zu tun. In der Tat finde ich das aber einen ganz wichtigen Punkt, den Sabine gerade angesprochen hat, nämlich die guten Auszeiten. Und ich freue mich immer, wenn Leute sowas erzählen, wie sie das machen, wie sie in ihre Kraft kommen. Und zwar nicht erst, wenn sie kurz vor der Erschöpfung sind, sondern eben wirklich in ihrem Alltag das einbauen, sodass sie erst gar nicht in diesen Overload, Burnout, wie auch immer, kommen. Und das ist eine Kunst.
Ja, also hier für die Zuhörerin kleine Empfehlung noch, die Folge mit Dr. Eva Elisa Schneider, da ging es um mentale Gesundheit und sie hat auch gesagt, diese Mikropausen, also in den großen Arbeitsblöcken, also wirklich 5 Minuten, wir reden nicht von den großen Pausen, es muss nicht immer 1,5 Jahre Schwarzwaldklinik sein, aber die 5-Minuten-Breaks, die machen halt auch schon Unterschied, dass man sich nicht 7 Stunden vor den Rechner durchwegballert, das ist nämlich schon der erste Punkt zur eigenen mentalen Gesundheit und Resilienz. Auch wenn Sabine das Wort nicht mag, ich platziere es ab und zu einfach mal hier rein. Ihr sprecht von eurem Buch von verschiedenen Arten von Karriereübergängen. Welche findet ihr besonders herausfordernd und warum?
Puh, das ist eine schwierige Frage. Sabine, kannst du was dazu sagen? Sonst war ich finde alle auf ihre Weise herausfordernd.
Das wäre jetzt tatsächlich auch meine Antwort gewesen. Das sind wirklich alle herausfordernd. Also wir haben in dem Buch eine Reihe von Karriereübergängen definiert. Die Kaminkarriere, die ich schon vorher angesprochen hatte, die Platzwechselkarriere, also wenn ich innerhalb der eigenen Organisation umsteige, also von einem Bereich in einen anderen Bereich, wenn ich umziehe, die Umzugskarriere, wenn ich tatsächlich in eine neue Branche umziehe, die haben wir genannt Nachbarschaftskarriere oder die Auswandererkarriere, wenn ich also nicht nur innerhalb Deutschlands oder des Dachraums gehe, sondern ich gehe tatsächlich auch in ein anderes Land, wobei auch schon von Deutschland nach Österreich, ich lebe ja in Österreich, kann eine Herausforderung sein. Und dann die Umsteigerkarriere, wenn ich vom Konzern in den Mittelstand gehe, wenn ich mich selbstständig mache, wir haben es genannt, die Self-Made-Karriere, die Auszeiten wie Elternzeit, Sabbatical oder auch Unruhezustand haben wir es genannt. Und dann natürlich auch so dieses Karriereende, wenn ich also wirklich aussteige aus dieser aktiven Karriere. Und wir haben tatsächlich für jeden diese Übergänge Herausforderungen definiert, weil das Wesentliche in all diesen Übergängen ist ja, wie bewusst ich sie angehe, wie viel Zeit ich mir lasse. Und alle drei oder alle diese Übergänge und Transformationen in einem Berufsleben haben potenzielle Stolperfallen und gleichzeitig folgen sie schon einem vergleichbaren Muster. Und wir nutzen dazu die Arbeit von William Bridges, das ist jetzt wirklich ein Goldie. Ich glaube, das Buch ist 45 Jahre alt. Ich kann es aber wirklich nur jedem empfehlen, auch zum Thema Transitions. Er nannte es Transitions. Und er beschreibt, dass es in allen Lebensübergängen drei dezidierte Phasen gibt, durch die wir idealerweise bewusst gehen sollten. Und die erste Phase ist eine Loslassphase, in der ich Trauerarbeit leisten muss. In dieser Phase muss ich mich auch mit dem auseinandersetzen, was ich zurücklasse, was mir vielleicht lieb geworden ist. Und ich muss eine bewusste Entscheidung treffen, mich überhaupt erst auf den Weg zu machen. Also viele Menschen verharren eigentlich in einer Loslassphase, in einer Komfortzone, Danny, ohne sich auf den Weg zu machen. Und in der zweiten Phase, das nennt er die neutrale Phase oder neutrale Zone, da bin ich nicht mehr, wer ich einmal war, aber ich bin auch noch nicht, wer ich einmal sein werde. Und das ist mit Abstand die schwierigste und destabilisierendste Phase, weil ich mich wirklich neu finden muss und weil mir der Weg noch nicht klar ist. Und wir nutzen da so das Beispiel von der Hängebrücke. Das ist, als stehe ich in der Mitte von der Hängebrücke und es schaukelt ganz schön und da sind einiges an Abgründe und ich bin mir nicht sicher, komme ich wirklich gut auf die andere Seite. Und erst wenn wir diese zwei Phasen durchgehen, sagt er, und sagt unsere Arbeit auch, erst dann kommen wir eigentlich in dem Neuen und in dieser neuen Vision an. Und ganz viele Menschen meinen, sie machen einen Karriereübergang, sie machen aber eigentlich nur eine Dauerschleife zwischen Loslassen, neutraler Zone und wieder Loslassen, neutraler Zone, weil sie tatsächlich dasselbe Muster wieder und wieder spielen in anderen Umfeldern, in anderen Situationen. Also der Jobtitel ist vielleicht anders, aber die Aufgabe, die Herausforderung ist identisch. Oder ich treffe dieselben Werte oder ich treffe dieselben Systeme. Es ist nicht unähnlich, wie sich aus einer Beziehung in eine neue einlassen, ohne zu reflektieren, warum hat es nicht funktioniert und ohne mich weiterzuentwickeln. Also deswegen meine etwas längere Antwort, entschuldigt bitte, aber deswegen sind aus unserer Sicht wirklich für jeden dieser Übergänge Herausforderungen wesentlich, die ich ganz auf jeden Fall bewusst begehen muss, auch bewusste Entscheidungen, die ich treffen muss.
Ja, und vielleicht darf ich noch eine Sache ergänzen. Bei all den Übergängen ist uns ganz wichtig, immer wieder diese Reflexion, was Sabine auch gesagt hat, so zu überlegen, was war gut, was war nicht so gut, was mache ich anders, weil eins ist ganz klar, wir sagen immer so schön, man nimmt sich selber mit. Also es wird nicht alles besser, nur weil ich das Unternehmen wechsle oder eine neue Position habe. Ich nehme mich mit. Und interessant ist, da nochmal zu reflektieren, wie arbeite ich an mir, dass es ein Erfolg wird.
Ja, finde ich ganz stark. Ich habe jetzt ja die Liste nochmal vor mir mit den unterschiedlichen Karrieren und habe einfach mal den Check gemacht, welche Karrieren ich quasi gemacht habe. Und es gibt dann einfach mehrere, die, glaube ich, auf uns alle drei dann zutreffen, wo man sagt, okay, man hat einmal die Kaminkarriere, das heißt den Aufstieg innerhalb einer Organisation. Dann auch den Platzwechsel hatte ich auch schon, Umstieg innerhalb einer Organisation. Den Umzug hatte ich schon, also die Umzugskarriere und quasi auch irgendwann die Self-Made-Karriere, ich glaube, da stehen wir ja quasi auch drin. Und ich habe gerade auch überlegt, oder die Frage spiele ich auch gleich zurück, welcher Karriereübergang war für euch persönlich am herausforderndsten und warum?
Beginn vielleicht mal, weil bei mir liegt es recht einfach oben auf. Man würde wahrscheinlich meinen, der Weggang aus der Finanzkarriere in die Selbstständigkeit stimmt aber nicht. Für mich der herausforderndste Karriereübergang war mein letzter Karriereübergang in meiner Corporate-Karriere, also in dieser traditionellen Karriere, weil es auf ganz vielen Ebenen absolut mein Traumjob war, der mir dort angeboten wurde. Also es war die Ebene, die ich wollte, Managing Director mit einer Reporting Line, also wirklich eine Hierarchielinie direkt in den Vorstand. Ich habe an die Personalvorständin und an unsere Chief Operating Officer reported. Ich habe genau die Themen bekommen, die ich wollte. Das Thema Leadership Development, Organisationsentwicklung, eine Personalstrategie zu entwickeln. Mitarbeitenden Motivation und auch noch einen unglaublich tollen Titel, der niemandem was sagt, aber der sich gut anhört. Ich war Global Head of Organization Effectiveness. Und was mir aber passiert ist, und das ist so der Klassiker und auch einer der Motivatoren für dieses Buch, ich habe das Feingedruckte einfach nicht gelesen. Ich habe nicht verstanden, ich war so verliebt in diese Rolle und das Paket, dass ich nicht verstanden habe, was denn tatsächlich meine Anforderungen waren. Und meine Anforderungen waren, ein Restrukturierungsprogramm zu entwickeln mit einer sehr großen Beratung. Und das war überhaupt nicht wertekongruent. Und ich fand mich plötzlich in so einer Situation, Danny, weißt du, wo ich eine Identität hatte von mir, die sehr statusverhaftet war. Also, dass ich als Erste in den Flieger einsteige zum Beispiel, war mir wahnsinnig wichtig. Ist mir erst eine Auszeit aufgefallen, als ich dann nicht mehr als Erste in den Flieger einsteigen konnte. Der Titel, die Rolle, das gesamte Privileg, alles, was damit kommt, war plötzlich so eine Form von Synonym geworden zu Sabine Grumer. Und das ist ja ein goldener Käfig, weil dadurch muss ich das Spiel weiter spielen und ich muss das System weiter bedienen, um das zu halten. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, ich bin hier in einem wirklichen Werte- und Interessenskonflikt. Ich bin nicht überzeugt von der Sinnhaftigkeit von dem, was ich eigentlich tun muss und habe mich sehr, sehr stark auf die anderen Themen konzentriert, die ich eigentlich machen wollte. Und war damit schlussendlich, wenn wir ehrlich sind, nicht wirklich erfolgreich in dieser Rolle. Weil ich, und wir sprechen über das Konzept Überlebensaufgabe, weil ich die Überlebensaufgabe erstens viel zu spät erkannt hatte. Wir definieren ganz kurz Überlebensaufgabe, die Aufgabe, die ich wirklich erfolgreich erfüllen muss, um mich in einer Position zu etablieren. Und ich habe sie viel zu spät erkannt. Und als ich sie erkannte, konnte ich mich nicht dazu kriegen, es gut zu machen. Deswegen war das mit Sicherheit für mich der tiefste Häutungsprozess und ich bin heute noch sehr, sehr dankbar einem guten Freund, der mich schon seit vielen Jahren kennt. Deswegen ist es auch wichtig, sich selbst gut zu kennen und wie man der Mensch geworden ist, der man ist. Und deswegen ist diese Frage auch so komplex. Aber er saß eines Abends in London, ich lebte damals in London mit mir im Pub und ich habe ihm mein Leid geklagt und ich habe ihm gesagt, dass ich muss jetzt hier irgendwas machen, um mich zu halten, um eine neue Rolle zu kriegen. Und dann schaut er mich so an und sagt, Sabine, seit du 20 bist, erzählst du mir, du willst Coach werden. Und jetzt sitzt du hier wie so ein Häufchen Elend und könntest doch eigentlich gehen und erzählst mir jetzt, dass du dich neu erfinden musst, damit du nicht gekündigt wirst und damit du da weiter an deiner Karriere schrauben kannst, die du eigentlich gar nicht mehr möchtest. Verarschst du dich selber oder mich oder uns beide? Und das war so ein ganz knallhartes Gespräch, das mir so einen Push gegeben hat, diesen Übergang wirklich in Frage zu stellen. Um meine Entscheidung wirklich in Frage zu stellen und die eigentlich schlussendlich auch Dinge wie dieses Buch möglich gemacht haben. Und was auch bedeutet, ich habe meine Komfortzone war es nicht, was definitiv nicht, aber ich habe natürlich ein Stück weiter dadurch dann den goldenen Käfig verlassen. Also, das ist so, würde ich für mich sagen, der eindrücklichste Übergang, weil er eben so wahnsinnig intensiv, anstrengend und unangenehm war.
Ja, und ich glaube, ihr habt das ja schon ein paar Mal betont, die Selbstreflexion, aber tatsächlich auch, da wo wir dann als Coaches ins Spiel kommen, manche Sachen, die liegen vor einem, aber man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ne? Du hast, glaube ich, das Beispiel mit dem Coaching gerade ganz gut gebracht für deine eigene Situation. Aber dass man wirklich jemanden hat, wie auch jemand, der ein bisschen Erfahrung oder Professionalität hat und einfach eine andere Perspektive, die einen unterstützt mit dem, was dann kommt. Und da sind wir quasi auch schon bei der nächsten Frage. Denn was sind denn eurer Meinung nach die häufigsten Fehler, die Menschen bei Karriereübergängen machen?
Also Sabine hat gerade ihre Geschichte ja sehr schön erzählt und da ist ein Kapitel, das uns wirklich wichtig ist, nämlich dieses Thema Verführbarkeit. Also wie verführbar sind wir für bestimmte Dinge und für bestimmte Status oder bestimmte Anreize. Und je besser man sich kennt, umso mehr weiß man, glaube ich, auch, wie sie einen kriegen, sagen wir immer so schön. Also wo sind die Dinge, wo ich drauf anspreche? Ja, wo bin ich verführbar? Das ist sicherlich ein ganz, ganz, ein ganz zentraler Punkt. Und dieses, Sabine auch schön erzählt gerade, dieses genauer hingucken, auf das Kleingedruckte achten. Nicht nur den Titel und nicht nur die Reporting Line, sondern auch nochmal genau hinschauen, was heißt das? Was kaufe ich mir da alles ein?
Und wir haben das so ein bisschen, wir haben es versucht, ein bisschen witzig aufzubauen im Buch, damit es nicht so knallhart den Spiegel vorhalten ist, sondern so ein bisschen von hinten durchs Nadelöhr, indem wir gesagt haben, also wenn ich es darauf anlegen möchte, wie werde ich denn den neuen Job wieder los in 10 Tagen oder schneller? In Anlehnung an den Film, den vielleicht manche von euch kennen. Und ja, wir haben da wirklich so unsere Shortlist gemacht. Also auch so dieses Thema leere Versprechungen machen oder ihnen auch glauben. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Gerade am Beginn. Oder dass man Macht von vornherein durchblicken lässt. Und Macht kann ich ja auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedlich spielen. Also ich kann es spielen auf Basis von Wissen oder ich kann spielen auf Basis von Status. Aber Macht durchblicken zu lassen, ist natürlich sehr schwierig. Und wir haben gesagt, dass es auch wichtig ist, eben nicht das zu tun, was von uns verlangt wird. Und das ist wahrscheinlich so das unüblichste Rat. Nur meistens ist es so, dass die Menschen, die uns einstellen, zwar eine Idee haben, was wir jetzt tun sollten, um erfolgreich zu sein, sie wissen es aber in der Regel schlussendlich nicht. Und Karriereübergänge scheitern sehr, sehr häufig. Wir haben noch nicht über die Zahlen gesprochen, aber wir wissen, dass 40% aller Führungskräfte in der Regel nach 1,5 Jahren nicht mehr in der Position sind, für die sie eigentlich eingestellt worden sind. Und die Dunkelzahlen sind deutlich höher. Wir wissen auch, dass es sehr, sehr viele, sehr öffentliche Weggänge gibt. Gerade auf Vorstandspositionen ist es sehr transparent. Und ganz oft liegt dem auch zugrunde, dass Menschen zu wenig selbst diagnostiziert haben und zu sehr das getan haben, was von ihnen verlangt wird, aber vielleicht dann schlussendlich doch nicht gewollt war. Also das ist vielleicht so ein unüblicher Fehler, den wir aber durchaus sehr, sehr, sehr oft sehen.
Dann möchte ich gerne genau auf ein diffuses Thema eingehen, diffus im Sinne, weil schwer greifbar. Und zwar ist es ja, Peter F. Drucker hat es ja gesagt schon, Culture Eats Strategy for Breakfast. Die Unternehmenskultur ist entscheidend und auch bei einem Karriereübergang. Das heißt, wenn ich jetzt von einem großen deutschen Autokonzern wechsle in eine große, riesig gewachsene IT-Startup-Bude, dann kann ich ja schon einen Clash of Cultures erleben. Gibt es da sowas wie eine Checkliste oder ob ich da, also ich weiß, ich wurde mal von einem gecastet für den Weißen Ring als Pressesprecher und es war überhaupt nicht stimmig, die Position, das heißt, ich bin nicht mal in die zweite Runde gekommen oder irgendwo weiter, weil das, was angefordert war von der Unternehmenskultur zu dem, wie ich bin, null stimmig war. Damals war ich noch geknickt, im Nachhinein war ich sehr glücklich, weil es nicht passend gewesen wäre. Wie kann ich als Führungskraft, der jetzt erstmal vielleicht gebauchpinselt ist, wo ich sage, okay, cool, ich gehe jetzt von einem großen Autokonzern in was Hippes, Modernes, wie kann ich so für mich checken, ob das für mich stimmig ist oder nicht?
Also diesen Kulturscan, den du ansprichst, das ist ja wirklich was alle Leute machen wollen oder wissen wollen. Und das ist aber genau, wie du sagst, extrem schwierig. Wenn du das so schnell rausgefunden hast damals, dann Glückwunsch. Das liegt wahrscheinlich daran, dass du auch dein Wertesystem sehr gut kennst. Und das, würde ich sagen, ist mal so der erste Schritt. Wenn ich weiß, dass mir Freiheit, Vertrauen, was auch immer, Transparenz wichtig ist und ich merke schon, dass das vielleicht in den Broschüren da irgendwie steht, aber die Leute, mit denen ich zu tun habe, das gar nicht leben, dann ist das schon mal ein ganz gutes Indiz, dass das vielleicht gar nicht passt. Aber es ist schwierig und wir haben auch diesem Thema intensiv uns gewidmet. Und es gibt so ein paar Indizien eben. Wie sprechen die Leute? Wie gehen die miteinander um? Wie ist die Stimmung, wenn du in so ein Unternehmen reinkommst? Was wird eben kommuniziert offiziell und was findet dann irgendwie in inoffiziellen Gesprächen statt? Was alles schwierig ist, muss man sagen, wenn man ja noch nicht drin ist im Unternehmen. Also ich habe ja oft auch die Situation, dass Kandidatinnen ja noch gar nicht in dem System sind und natürlich wissen wollen, was kommt da auf sie zu. Und nicht jeden Klienten kennt man so gut und nicht jeder Klient ist auch so reflektiert, einem vieles mitzuteilen, was vielleicht wichtig wäre, dass die Leute auch wirklich die Chance haben, erfolgreich zu sein.
Wir raten vielleicht etwas unerwartet auch wirklich davon ab, nach der Kultur zu fragen. Also wir sagen, Kultur ist etwas, was wir entdecken, was wir scannen müssen, weil Menschen, die in einer Kultur sind, können sie in der Regel nicht beschreiben. Und diesen Beschreibungen zu vertrauen, wäre wahrscheinlich ein Trugschluss. Also spannend ist es wirklich, Stefanie, du hast es schon gesagt, ne? Dieses, was beobachte ich, wie gehen Menschen miteinander um, was passiert, wenn ich ins Gebäude komme, wer spricht mit mir, wer holt mich ab, was ist die Währung im System, worauf scheinen Menschen im System besonders viel Wert zu legen? Ist es Wissen, ist es Information, ist es messbare Zahlen, ist es das Zwischenmenschliche? Und auch so ein Stück weit finden wir, es gehört wirklich dazu, dass ich, wenn ich bewusst meine Karriere plane und bewusste Entscheidungen treffen möchte, dass ich mich mit gruppendynamischen Prozessen auskenne, dass ich mich einlese. Und da gibt es leider unserer Meinung nach zu wenig in der gängigen Management-Literatur, was wirklich Menschen hilft, Gruppendynamik zu erkennen. Wir haben einiges hier eingebaut ins Buch. Wir empfehlen auch sehr stark das Tavistock-Institut in London, die seit über 75 Jahren jetzt wirklich sehr exzessiv und intensiv an gruppendynamischen Prozessen und Systemik forschen. Und es ist ganz wichtig, ein Gefühl dafür selbst zu entwickeln, um dann auch wirklich Situationen gut lesen und beeinflussen zu können. Ich glaube, das wäre wirklich wesentlich. Wir haben im Buch selbst natürlich Hofstede erwähnt, also wir haben versucht, so ein paar einfache Modelle zu zeigen, die es mir möglich machen, selbst die Analyse zu machen. Und meist mit frischen Augen erkenne ich sehr gut, was denn eigentlich läuft. Und dann wäre es halt noch wichtig, der eigenen Intuition zu vertrauen. Denn oft gehen wir in Systeme und nicht so wie du, ja, wo du gleich gemerkt hast, Mensch, das Weiße Ring, das ist einfach nicht eine Organisation, wo es ein guter Match ist. Das ist ja auch nichts Schlechtes, sondern es ist einfach kein Match. Sondern ganz oft verhandeln wir uns ja selbst dann trotzdem in die Position rein. Und oder, das was Stefanie vorher gesagt hat, wir werden nun mal sehr gerne geblendet oder verführt mit Dingen, die uns besonders ansprechen.
Ja, fand ich gerade sehr wertvoll. Ich habe diese Woche allein einen Workshop gehabt mit Bundeswehr, Bundeswehrverwaltung, so ein bisschen öffentlichen Diensten, Führungskräfteseminar, ging es auch um die Erklärung menschlicher Verhaltensweisen. Und da habe ich so ein bisschen eine Big Five-Aufstellung gemacht. Das heißt, wer ist wie offen, wer ist wie flexibel oder ja, was sind bestimmte Werte? Und die haben sich dann aufgestellt und dann haben sie selbst gesehen, wie unterschiedlich sie in bestimmten Positionen waren, auch was Introversion und Extraversion ist. Und ich fand, das hat einfach schon einen großen Austausch ermöglicht, was bestimmte Bedürfnisse in der Führung sind. Also wie erwartet der eine Führung, wie lebt der andere sie in Durchsetzungsvermögen etc. Und ich glaube, das ist irgendwie total wichtig und spannend, wenn man in ein neues Unternehmen kommt. Ich glaube nämlich schon, dass die Kaminkarriere leichter sein kann, wenn man in einer Organisation aufsteigt, weil man die Organisation schon kennt. Wenn man aber diesen kompletten Wechsel hat, kennt man die ganzen ungeschriebenen Gesetze nicht. Also wenn ich mit einem Siemensianer rede, der weiß, ah, du schüttelst mit dem Kopf, widersprich mir gern, Stefanie.
Ja, also ich gebe dir recht, Kaminkarriere hat deutliche Vorteile, genau wie du gesagt hast, ich kenne die impliziten Netzwerke, ich kenne die Spielregeln, ich weiß, wer die Helden sind, wie was belohnt wird, was die Do's und Don'ts, Aber ich habe natürlich auch wenig Spielraum, mich neu zu erfinden und ein neues Blatt zu schreiben. Und das finde ich das Spannende, wenn Leute wirklich rausgehen und ganz andere Settings aufsuchen oder sogar in die Selbstständigkeit gehen, so wie wir drei das alle gemacht haben. Weil da muss ich mich neu erfinden. Und zwar zum Teil auch immer wieder. Einmal reicht gar nicht.
Also ihr Lieben, wir haben jetzt ein bisschen euer Buch umrissen. Natürlich könnten wir das nur andeutungsweise, es ist ja super strukturiert, man findet zu den einzelnen Abschnitten sehr gut etwas. Ich habe wie immer noch sehr viele offene Fragen und gleichzeitig sind wir schon fortgeschritten in der Zeit. Aber gibt es so ein Thema, wo du sagst, Danny, das war uns noch ein Herzensstück im Buch, das haben wir jetzt noch gar nicht beleuchtet und es wäre schön, wenn wir darüber nochmal sprechen könnten?
Also ich würde da eher das an dich zurückgeben. Ich glaube, du kennst deine Hörer und deine Zielgruppe am besten. Und hast, glaube ich, mehr ein Gefühl, was ist vielleicht noch nicht gesagt worden bei den anderen 230 Podcasts, die du schon aufgenommen hast. Es waren, glaube ich, mehr, aber, oder? Also Sabine, ich bin immer so aus der Dienstleister. Ich komme immer aus der Dienstleister, aber ich denke immer, was wollen die Leute hören, nicht was will ich alles noch erzählen?
Euer Buch heißt ja Ready to Success. Das heißt, es geht um die Karriereübergänge. Ich glaube, es ist eine Herausforderung, das haben wir schon ein bisschen beleuchtet, ob ich überhaupt weiß, ob es der richtige Job ist. Und da auf die Frage können wir nochmal ein bisschen kurz eingehen. Ihr habt auch so schöne Beispiele gebracht, wo ihr gemerkt habt, es war nicht stimmig. Ich habe so ein Beispiel gebracht. Ich habe so spannende Jobangebote gekriegt, wo ich gemerkt habe, irgendwie der Bauch sagt nein. Das war nicht hinzu, es war weg von. Und vielleicht nochmal diese Position beleuchten. Wie gehe ich damit um? Was zieht mich hin? Was stößt mich ab? Was darf ich beachten? Wie viel Bauchgefühl, wie viel Intuition brauche ich, um dem nachzugehen?
Also ich glaube, starten sollte man ja immer, wenn man so ein Profil hat, erstmal zu gucken, wie viel Prozent decke ich davon ab? Also jetzt wirklich ganz, ganz krass fachliche Skills, Anforderungen. So, wo kann ich einen Haken dran machen? Wo mache ich vielleicht ein Fragezeichen dran? Und wenn ich ein Fragezeichen dran mache, heißt das nicht, dass ich den Job nicht in Betracht ziehen sollte, denn das ist ja dann vielleicht genau meine Lernkurve oder wie wir es so schön hatten gerade, das ist vielleicht genau das, wo ich aus meiner Comfortzone mal rausgehe. Was aber viel wichtiger ist, was wir immer wieder betonen und das, ohne jetzt die Menschen langweilen zu wollen, ist wirklich, wie gut kenne ich mich selber? Das heißt, was ist mir wichtig? Thema Werte hat mir schon, ich nenne das auch immer Kriterien. Welche Kriterien brauche ich, um in einer Organisation, und zwar egal in welcher, erfolgreich und auch in meiner Kraft zu sein? Was brauche ich dafür? Brauche ich mehr Freiheit? Brauche ich weniger Freiheit? Brauche ich einen Chef, der immer hinter mir steht oder der mir eine lange Leine lässt? Brauche ich ein Team? Brauche ich kein Team? All das sind Fragen, die man sich wirklich im Vorfeld stellen sollte, bevor man sich überhaupt mit irgendwelchen Übergängen oder Jobprofilen beschäftigt. Manchmal machen die Menschen das auch in diesem Prozess. Auch das ist nicht zu spät. Das ist auch gut, wenn man merkt, man geht in die ersten Gespräche und das passt nicht oder das ist mir doch wichtig. Aber ganz schlecht ist, dass einem das kommt, wenn man irgendwie schon kurz vor Unterzeichnung des Vertrags ist.
Ja, da hatten wir auch ein Beispiel im Buch, ne? Das ist dann wirklich sehr ungeschickt. In alle Richtungen ist ungeschickt. Genau, weil ich natürlich die Personalberater und Personalberaterin eventuell verärgere, vielleicht auch ein bisschen Reputationsschaden nehme und natürlich auch sehr, sehr viel persönlich Zeit investiert und dadurch auch verschwendet habe. Ja, also dieses persönlich sich kennenlernen ist wichtig, ist aber auch sehr wichtig, dass ich gut verhandle. Dass ich mir wirklich gut überlege, was möchte ich denn in dieser neuen Rolle erreichen und ist denn die neue Rolle wirklich ein Setup for Success? Also habe ich die Infrastruktur, habe ich die Ressourcen zur Verfügung, die ich brauche, um wirklich erfolgreich das zu erfüllen, worum es hier eigentlich geht. Das hat sehr viel mit Autorisierung zu tun, eine persönliche Autorisierung, aber eben oft auch Systemautorisierung. Und dazu laden wir sehr stark ein, in diesem Buch auch, mir wirklich zu überlegen, was ist da meine Verhandlungsstrategie deutlich über Gehalt und weitere Benefits wie Boni und so hinaus. Und eine Metapher, die wir da sehr, sehr gerne nutzen, ist eine Geschichte. Da geht es darum, wie Edelsteinhändlerinnen und Edelsteinhändler oft handeln müssen. Dem wird oft ein Komposit, ein Sammelsurium an Edelsteinen angeboten. Und in der Regel ist in dieser Sammlung oder in diesem Komposit gibt es in der Regel so ein paar, ein, zwei, vielleicht maximal drei unglaublich wertvolle Steine. Und die Analogie ist, dass unerfahrene Händlerinnen und Händler, die verlieben sich so in diese sehr schönen, wertigen Steine, dass sie geankert werden dadurch und den Rest des Pakets überschätzen im Wert und auch, was sie damit anfangen können. Und die Erfolgreichen tun Folgendes, sie legen die schönsten Steine sofort auf die Seite, die schauen sie gar nicht an, schauen sich den Rest an, überlegen, was ist realistisch der Rest wert. Was kann ich daraus an Profit erzielen? Wie viel Erfolg kann ich damit tatsächlich haben? Kann ich überhaupt damit leben? Oder gibt es da Steine, mit denen ich gar nicht leben kann, die ich vielleicht auswechseln möchte oder die vielleicht für mich No-Go-Kriterien sind? Und erst danach nehmen sie die schönen Steine mit dazu. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Analogie oder Metapher für ganz viele Lebensmomente, für unsere Partnerwahlen, für andere Lebensentscheidungen, aber eben natürlich auch für diesen Zeitpunkt, bevor ich zu etwas Ja sage. Weil ich dadurch einfach auch aushebele, dass ich verführbar bin oder nicht so leicht manipulierbar bin. Und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wesentlicher Punkt. Ja, und dann der letzte Punkt, den schreiben wir auch in dem Buch und der hört sich vielleicht sehr banal an, aber wir haben das immer wieder, dass Menschen ihre Verträge nicht kennen. Also es ist ja schön und gut, dass ich für mich jetzt entscheide, dass ich ein System verlassen möchte, ich bin angesprochen worden oder ich muss vielleicht auch gehen, aber ich sollte doch vorher wissen, was sind meine Kündigungsfristen, habe ich eine Wettbewerbsklausel, die mich limitiert, welche Auswirkungen hat es finanziell, vielleicht an Pensionsansprüche, wie sieht es mit den eventuellen Aktienpaketen aus, mit den Ausschüttungen aus, das kommt oft viel zu spät und es gibt tatsächlich immer noch sehr viele Situationen, wo Menschen auf Handschlag hin kündigen und sich dann in einer Situation wiederfinden, in der neue Job dann doch nicht passiert. Also das Extremste, das ich erfahren habe, war in den letzten 12 Monaten, wo eine Person ein wirklich sehr attraktives Jobangebot angenommen hat, sogar den Vertrag unterschrieben hat und einen Tag vor Antritt wurde die Stelle gestrichen. Das gibt es also auch. Das ist selten. Für den Fall kann man sich wirklich nicht vorbereiten. Aber für sehr viel anderes Vertragliches schon. Und die gut zu überprüfen, das wäre schon wichtig.
Okay, super. Dankeschön. Ich komme zu der Abschlussfrage. Wem würdet ihr euer Buch empfehlen oder für wen ist das genau das Richtige?
Für Leute oder für Menschen, die sich fragen, ob sie da noch richtig sind, wo sie sind. Und für Leute, die schon wissen, dass sie auf der Reise sind und sich gut vorbereiten wollen.
Ja, wir haben das so schön in der Widmung, finde ich. Wenn ich darf, würde ich das kurz lesen. Wir haben nämlich dieses Buch für all jene gewidmet, die nicht nur mutig sind, sondern auch bestens vorbereitet in ihren nächsten Karriereschnitt gehen wollen. Und diese Kombination, also mutigen Menschen, die in ihrem Leben an einem Übergang stehen, für diese Menschen wird dieses Buch hoffentlich eine gute Wegbegleitung sein und Inspirationen geben, wie das gut gelingen kann.
Super. Und jetzt habe ich noch ein paar persönliche Fragen an euch. Was braucht Führung eurer Meinung nach heute wirklich?
Ganz viel Selbstreflexion und Selbstführung, also sich selbst führen können. Da kann ich auch andere führen. Das wären so.
Ja.
Neugier und so weiter. Da gibt es also noch ein ganzes. Aber wenn du mich fragen würdest, was ist die wichtigste Eigenschaft von, dann würde ich sagen, Selbstreflexion.
Und für mich ist es Würde. einen Begriff von Würde, ein Verständnis für würdevollen Umgang mit mir und mit anderen.
Stark. Über welche berufliche Leistung seid ihr besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Also, da würde ich dir sagen, ich bin eigentlich nie zufrieden. Und das, deshalb ist das schwierig. Aber ich sag mal, da wo ich heute bin, ist alles richtig. Das heißt nicht, dass es nicht weitergeht und dass ich nicht noch viele andere Ideen habe. Aber ich glaube, dieser Sprung auch nochmal mehr sein eigenes Ding zu machen, war für mich sicherlich der richtige vor einigen Jahren.
Für mich ist es die 100%ige Weiterempfehlungsrate, die wir als Unternehmen haben, seit Beginn des Unternehmens. Wir werden dieses Jahr noch 5 im Dezember. Und das berührt mich sehr, weil da ist so viel Wertschätzung da. Und das bedeutet mir tatsächlich sehr viel. Also das ist etwas, auf das ich auch wirklich stolz bin. Ja, und vielleicht, dass wir im Rennen sind für den österreichischen Staatspreis im Bereich Werte und Ethik. Das ist auch irgendwie gerade etwas, was mir wahnsinnig gut tut, weil ich es nicht habe kommen sehen. Ja.
Stimmt.
Und so wie Stefanie, ich bin immer hungrig. Wir haben beide schon sehr viele neue Ideen. Also ich glaube, es ist so ein Hunger als Antrieb. Schon zum vielleicht hinzu, aber es ist doch dennoch bin ich sehr getrieben auch.
Mhm. Welche 3 Bücher haben euch am meisten beeindruckt oder beeinflusst?
Also eins ist sicherlich und trotzdem Ja zum Leben sagen, das eint uns auch. Wir sind beide überzeugte Viktor Frankl-Anhänger. Und ich glaube, aus seiner Biografie kann man eine Menge lernen.
Da muss ich direkt reingrätschen, weil es so lustig ist, weil ich gerade eben aus dem Termin kam mit der Deutschen Gesellschaft für Logotherapie über einen Beitrag über Viktor Frankl. Genau darum ging es gerade in meinem Vorgespräch. So gut unterbrochen, aber da gibt es eine gute Schnittmenge. Entschuldige, erzähl bitte weiter.
Absolut, wir beide studieren noch gerade aktiv Logotherapie. Insofern, Danny, da haben wir eine sehr gute Schnittmenge.
Also der nächste Podcast ist klar, über was der geht.
Ja. Aber Stefanie, du wolltest sagen, als trotzdem ja zum
Leben. Ja, ich habe jetzt mal eins reingeworfen. Mach du mal. Also ich lese immer wieder Bücher, aber die mich nachhaltig beeindruckt haben. Also ich könnte noch nennen, ändere deine Gedanken und dein Leben ändert sich. So das Tao, das finde ich auch, da schaue ich immer wieder gerne rein. Aber ich habe jetzt nicht die 3 Bücher, wo ich dir sagen würde, die haben mich nachhaltig verändert, sondern ich lese oft auch in Zeitungen Dinge, die ich mir auch aufhebe, weil ich sie einfach so wertvoll und so treffend und so, ja, so stimmig finde.
Bei mir, auch trotzdem ja zum Leben wäre ich gar nicht gekommen, dabei finde ich, das ist so ein lebensbejahendes Buch, das mich sehr berührt hat. Und mir fällt es schwer, 3 zu nennen nur. Also ich würde sagen, Top 1, Momo von Michael Ende. Das ist ein Buch, das lese ich jedes Jahr mindestens einmal, weil ich mich versuche daran zu erinnern, dass Zeit etwas sehr Kostbares ist. Und dass Zeit am besten bewusst gelebt wird und dass wir sie nicht aufsparen können und nicht aufheben. Das finde ich, also ein Buch, das mich wahnsinnig beschäftigt und sehr bewegt. Das zweite Buch ist, ich glaube, es heißt White Poison von Dr. Peter Lustig oder Robert Lustig heißt er, Robert Lustig. Und das war das erste Mal, dass ich in Berührung gekommen bin damit, dass Zucker ein Suchtmittel ist. Und das, wie sehr uns Zucker krank macht, es hat nochmal 10 Jahre gedauert, bis ich dann wirklich aufgehört habe, Zucker zu essen. Aber ich lebe seit 7 Monaten zuckerfrei und deswegen würde ich sagen, hat dieses Buch mich sehr beeinflusst. Und das dritte Buch, das ist so ein bisschen gleich auf. Ich glaube, das dritte Buch ist trotzdem für mich The Power of Habit. The Power of Habit. von Charles Duhigg, weil er dort über persönliche Habits spricht. Es gibt ja auch das Atomic Habit, das kann beides empfehlen. Da geht es um so kleine Verhaltensweisen, die einen großen Impact haben. Aber für mich war Charles Duhiggs Buch so augenöffnend, weil es sehr stark um das Thema Organisationshabits auch geht. Und weil ich für jedes Advisory-Mandat, für jedes Beratungsmandat immer versuche, rauszufinden, was ist die eine Verhaltensweise, die, wenn wir im System verändern, das gesamte System verändert. Deswegen würde ich sagen, die drei. Und ein Bonus würde ich noch nehmen. Stefanie, es sei denn, du hast ein drittes, dann würde ich sonst dein drittes nehmen. Für mich ist Donna Hicks Buch Leading with Dignity ein absolut wesentliches Buch für die Haltung und für die Notwendigkeit von Führung in der heutigen Zeit. Sie ist eine globale Friedensverhandlerin. Sie hält an der Harvard-Universität das Conflict Resolution Center. Sie ist eins meiner Vorbilder und ist an diesen sehr schwierigen Verhandlungen, wie zum Beispiel den Nordirland-Konflikt, den sie verhandelt hat mit Desmond Tutu, immer wieder an diesem Punkt mit Würde gekommen und hat herausgefunden, dass gerade dann, wenn die Fronten verhärtet sind, gerade dann, wenn es polarisierende Meinungen gibt, brauchen wir ein Gespräch über deine Würde und meine Würde, weil wir uns dort in der Regel finden. Und das berührt mich sehr als Konzept und als Idee. Also wenn ich darf, dann wäre es noch mein 3-Plus-Buch.
Du darfst.
Danke.
Welche Glaubenssätze haben euch in eurem Leben behindert und welche haben euch zum Erfolg geführt?
Also das ist bei mir kein Widerspruch. Ich glaube, der mich zum Teil gehindert hat, hat mich auch weitergebracht. Nämlich das ist wirklich das, nicht es ist nie genug, aber das geht noch besser. Also das ist manchmal total nervig aus Terminen oder was auch immer man macht, rauszugehen und zu sagen, was hätte ich jetzt besser machen können und nie seine Erfolge zu feiern, sondern immer sofort zu gucken, was hätte ich besser machen können. Andererseits ist das für mich ein unglaublicher Motor, mich weiter zu perfektionieren und zu professionalisieren. Ja. Aber nervig.
Sabine.
Ich arbeite gerade sehr, sehr, sehr intensiv mit einer Begleiterin an dem Glaubenssatz, weil ich finde, er langweilt mich und er hat sich abgelebt, aber ich lebe ihn noch sehr bewusst. Das, was mich hindert, ist, ich bin nicht gut genug. Und genauso wie Stefanie sagt, natürlich ist es ein unglaublicher innerer Antreiber. Aber auch so ein bisschen eine Themaverfehlung. Und ein positiver Glaubenssatz, der aber auch damit zusammenhängt, auch den möchte ich ein bisschen ändern, ist, ich schaffe es. Ein unglaubliches Überlebensmuster oder ein Überlebensglauben an meine eigene Durchhaltefähigkeit und an das. Und wo ich gerne hin möchte, das hast du jetzt nicht gefragt, aber wo ich gerne hin möchte, ist, ich möchte gerne dahin zu sagen, ich bin gut, so wie ich bin. Oder ja, ich bin einfach nur von innen heraus und wirke dann auch von innen heraus. Ich glaube, das ist die wirkliche innere Freiheit, nach der ich mich gerade sehne.
Stark. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die eure berufliche Entwicklung bestimmten?
Dann fange ich mal an. Ich glaube, eine der wesentlichsten Erkenntnisse für mich war, was für ein unglaublicher Vorteil es ist, unterschätzt zu werden. Das habe, glaube ich, sehr viel in meiner Karriere aufgebaut darauf, dass ich unterschätzt wurde. Der zweite Aha-Moment, der kam durch meinen Weggang aus Deutschland ins Ausland, erst in die Staaten, nach New York und dann nach London. Ich habe sehr lange in London gelebt. Da gab es einen Aha-Moment, dass das Alter völlig irrelevant ist für die Karriere. Also in London hat sehr stark gezählt, was ich an Berufserfahrung hatte. Und es war kein Hinderungsgrund, dass ich im Schnitt 8 Jahre jünger war als meine Peers. Und das dritte ist wahrscheinlich sowas wie, dass es durchaus wichtig sein kann, hoffentlich vielleicht nicht mehr so zeitgemäß, aber in meiner Karriere war es sehr wichtig, mich anzupassen, um erfolgreich zu sein. Was meine ich damit? Es gab Situationen in meiner Karriere, ich rauche nicht, aber da bin ich Zigarre rauchen gegangen mit den Männern, die etwas zu sagen hatten in der Firma, um mich zu positionieren. Und das hat super funktioniert. Irgendwann haben sie mich automatisch mit eingeladen, wenn sie zum Zigarre rauchen gegangen sind. Und ich habe immer eine Zigarre geraucht. Aber nochmal, ich rauche nicht. Also solche Verhaltensweisen, ich würde mir wünschen, dass wir sie nicht mehr brauchen, aber ich glaube, sie sind immer noch höchst relevant. Das hat schon auch meine Karriere sehr beeinflusst, da wach zu sein oder den Medien bewusst zu sein.
Stefanie, magst du?
Erkenntnisse die letzten Jahre aus der Karriere. Also auf jeden Fall, dass schon so eine Fähigkeit, Leute mitzunehmen und auch immer wieder spannende Menschen zu finden, siehe Sabine, oder gefunden zu werden oder zusammenzukommen und da was Neues zu schaffen und auch sehr kooperativ das Ganze zu machen. Also das ist ein Geben und Nehmen. Das andere ist, je älter ich werde, umso mehr merke ich schon, dass ich auch weil ich ja viel auch mit Menschen arbeite und auch wahnsinnig gern mit Menschen arbeite. Ich mag Menschen. Ich bin neugierig, finde nichts spannender als die Geschichten von anderen Menschen auch ein Stück weit zu verstehen, nicht nur zuzuhören oder die Menschen dahinter zu verstehen. Trotzdem immer wieder auch die Erkenntnis, ich brauche dann den Rückzug. Also ich brauche auch wieder dieses Alleine sein und mal mein Ding machen und nicht reden und nicht auf Sendung sein, sondern wirklich den Rückzug. Und vielleicht die dritte Erkenntnis, das hat Sabine auch so schön gesagt, ich habe auch viel in meinem Leben mich oder gemeint, dass ich mich anpassen müsse. Und heute merke ich, wenn ich mir die Freiheit nehme, auch mal Grenzen zu setzen, so zu sein, wie es mir vielleicht passt, und auch zu sagen, nee, das passt jetzt nicht, dass das auch ganz gut klappt. Ja, das vielleicht so zusammengefasst.
Wenn ihr mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntet, mit wem würdet ihr es gerne tun und warum?
Also ich würde mit Sabine auf jeden Fall ein Abendessen mit Viktor Frankl initiieren. Ja. Das wäre ein absolutes Highlight.
Ja, das wusste ich auch gut. Das wäre wirklich großartig. Danny, wir können dich auch gerne einladen.
Ja, du darfst auch kommen.
Super, da bin ich.
Ich erfülle mir tatsächlich einen Lebenstraum. Also ich hätte zwei Personen, aber einen erfülle ich mir jetzt Ende Oktober. Ich treffe Jane Goodall und spreche mit ihr über Würde. Es wird kein Abendessen, sonst wird eine Stunde, aber wir sind alleine und ich spreche mit ihr über die Würde des Planeten und die Würde der Tiere.
Das ist die Gorilla-Frau, Entschuldigung, oder? Ich sag's mal, das ist gerade 30.
Ja, genau. Jane Goodall hat sehr, sehr viele Jahre Forschung betrieben, unter anderem eben mit unterschiedlichen Affenarten, und ist eine Klimaaktivistin, hat weltweit sehr, sehr viele Institute und ist 90 und ist noch sehr aktiv und kommt dieses Jahr nach Österreich, nach Salzburg in ein paar Wochen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich die Chance habe, mit ihr alleine diese Themen zu bewegen, weil mich ihre Perspektive sehr bewegt. Und eine Person, mit der ich unbedingt gerne Abend essen würde, das überrascht wahrscheinlich viele, ist Meghan Markle.
Die Prinzessin oder Ex-Prinzessin.
Genau, die Frau von Prinz Harry. Ich würde ihn auch mit dazu nehmen. Ich glaube, er wäre sehr unterhaltsam als Tischnachbar. Aber wenn ich nur eine Person von den beiden, dann würde ich mich wahnsinnig gerne mit ihr austauschen. Ich bin unglaublich beeindruckt von dem, wie sie umgegangen ist und immer noch umgeht mit diesem unglaublichen Hass und diesem unglaublichen Zerriss in den Medien zum Beispiel. Und das würde mich wirklich sehr interessieren, mit ihr darüber zu sprechen.
Ah, da habe ich glatt Gänsehaut. So, oh. Wenn ihr euer jugendliches Ich treffen würdet, was würdet ihr ihr raten?
Ich habe gerade gestern ein altes Tagebuch. Ich habe das erste Mal in Jahren wieder einen Brief geschrieben mit der Hand gestern und war auf der Suche nach Briefpapier und habe natürlich keins gefunden. Es war nur unser Firmenpapier. Ich habe den Brief dann darauf geschrieben. Aber ich habe alte Tagebücher gefunden und habe ein Buch gefunden, in dem ich mit 16, 17 Gedichte geschrieben habe. Und wenn ich heute mein jüngeres Ich treffen würde, dann würde ich ihm gerne sagen, dass es mich zutiefst berührt, wie reflektiert sie schon damals war und dass sie damals viele Sachen viel klarer gesehen hat als die 30- bis 40-jährige Sabine. Also das finde ich wirklich, hat mich wirklich sehr berührt, habe ich Gänsehaut bekommen gestern Abend. Deswegen ist mir die jüngere Sabine gerade sehr nah, Danny.
Und was würdest du ihr für einen Rat geben? Hör in Zukunft auf die Jüngere?
Wahrscheinlich würde ich sie um Rat fragen, ehrlich gesagt. Nein, ich glaube, den Rat, den ich ihr geben würde, ist früher zu erkennen, früher ihren Wert zu erkennen. Ich glaube, das würde ich tun. Es gibt so einen Satz von, ich finde ihn auch in diesem Buch wieder, ich habe ihn gehört von Bertolt Brecht, aber wir haben nie das Zitat wirklich gefunden. Der Satz ist, sie hätte schön sein können, wenn es ihr jemand gesagt hätte. Und ich glaube, ich würde meinem Jüngeren ich sehr gerne sagen, erstens, sie war wirklich sehr schön und zweitens würde ich ihr sehr gerne sagen, ja, dass sie Selbstwert hat und liebenswert ist. Und ich glaube, das würde ich wahrscheinlich tun.
Das ist so schön, da möchte ich nichts mehr sagen jetzt dazu. Ich möchte das nicht ergänzen. Das lassen wir so stehen.
Okay, dann kommen wir zur Abschlussfrage. Habt ihr ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Also, ganz banal ist sicher schon so, just do it. Da hat mir der Nike-Spruch immer ganz gut gefallen. Wenn man das dann noch kombiniert mit dem Motto so, trau, schau, wem, dann ist das, glaube ich, eine spannende Kombi.
Trau, schau, wem?
Genau. Also schau genau hin, mit wem du dich da einlässt, was du da tust. Aber dann, just do it.
Sabine?
Also tatsächlich sind das die Postulate meiner Arbeit, die mich sehr berühren. Und das eine davon ist ein Rumi-Zitat: Zwischen jenseits von richtig und falsch gibt es einen Garten, ich werde dich dort treffen. Das hilft mir sehr, nicht immer in schwarz und weiß zu denken und auch Situationen nicht schwarz und weiß zu beurteilen. Aber es hilft auch meiner Arbeit ungemein. Das finde ich wirklich sehr wesentlich. Und das zweite ist ein Franklin-Zitat. Er sagt, zwischen Reiz und Reaktion, ich schnipp's da immer, liegt ein Raum und in diesem Raum liegt all unsere Macht oder all unser Einfluss oder all unsere Freiheit. Und ich, für mich ist das die Quintessenz aus Eigenmacht. Und ich finde, es ist wahnsinnig wichtig, im Leben eigenmächtig zu bleiben. Und zu wissen, es ist nicht der Event, der mir passiert, der das Ergebnis bestimmt, sondern es ist immer noch hauptsächlich meine Antwort darauf.
Sehr schön. Liebe Sabine, liebe Stefanie, vielen, vielen lieben Dank für dieses bereichernde, interessante und auch sehr persönliche Gespräch über Herausforderungen beim Karriereübergang. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr Gast im Paperwings Podcast wart.
Herrlich Spaß, lieber Danny. Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Tschüss.
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 So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.